Zu unserer Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol begrüßt Sie heute ganz herzlich Monika Barget. Unser Thema ist Versöhnung und Vergebung. Nicht nur in der Fastenzeit, sondern unser ganzes Leben lang ruft Jesus Christus uns zur Umkehr. So hören wir etwa schon im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Weil dieser Ruf unser ganzes Leben lang wichtig ist und bleibt, heißt der Untertitel unserer Sendung heute deshalb auch Versöhnung und Vergebung, eine Lebensnotwendigkeit. Außerdem weist unser Titel schon darauf hin, dass wir zwei Seiten betrachten müssen. Den Sender und den Empfänger, könnte man sagen, den, der vergibt, aber auch den, der sich vergeben lässt. Darüber möchten wir heute in der Sendung mit einem katholischen Priester sprechen. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Dr. Agnel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz. Ihn darf ich jetzt ganz herzlich am Telefon bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüßen. Herr Pfarrer Rickenmann, willkommen.
Ja, grüß Sie Gott, Frau Barget, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Herr Pfarrer Rickenmann, das Thema, über das wir heute sprechen, das spielt auch im Katechismus der katholischen Kirche eine ganz große Rolle. Es werden dort verschiedene Wege der Buße und der Umkehr beschrieben, besonders eben auch das Sakrament der Buße oder der Versöhnung, also die sakramentale Beichte. Die ist ja gerade in der Fastenzeit wichtig, die wird besonders empfohlen. Wie können wir uns denn auf die Beichte und auf die Umkehr vorbereiten?
Ja, ich glaube, es braucht dazu einen inneren Weg, eine innere Bereitschaft. Und eigentlich geht es jetzt in der folgenden Sendung, in den folgenden Minuten ein bisschen darum, ein bisschen einen solchen Weg zu gehen und zu verstehen, was es denn bedeutet, warum wir überhaupt vergeben sollen und was denn Versöhnung eigentlich bedeutet und warum es unendlich kostbar ist, sich da wirklich darauf einzulassen und schließlich sozusagen im Sakrament der Versöhnung, der Buße und Umkehr dann wirklich so eine Art Krönung der Vergebung und auch des Sich-Versöhnens mit Gott und den Menschen zu erlangen.
Der Katechismus der katholischen Kirche betont, dass Jesus Christus uns in dieser Situation besonders als Arzt der Seelen und Leiber begegnet, der uns also auch innerlich heilen möchte. Wir freuen uns erst einmal auf Ihre Gedanken und unsere Hörer können im Laufe der Sendung dann auch Fragen an Sie stellen. Bitte, Herr Pfarrer Dr. Rickenmann.
Ja, herzlichen Dank noch für die freundliche Begrüßung und Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ein ganz herzliches Willkommen. Ich möchte die Dinge, die wir heute miteinander zum Thema Versöhnung und Vergebung, eine Lebensnotwendigkeit, die wir miteinander besprechen, in drei Teile aufteilen. Ein erster Teil, den wir jetzt gleich anschauen, da geht es darum, warum wir das überhaupt brauchen, beziehungsweise wenn Hass, Wut und Trauer und Rachegefühle in uns aufsteigen, was das alles bewirken kann. Dann in einem zweiten Teil geht es um die biblischen Grundlagen der Versöhnung, das Beispiel Jesu. Und schließlich in einem dritten Teil dann um die Kunst des Vergebenkönnens im Alltag, also Versöhnung auch im alltäglichen Leben. Wenn Sie mögen, dann dürfen Sie gerne eine Bibel zur Hand nehmen. Es werden immer auch wieder biblische Texte vorkommen in unseren gemeinsamen Gedanken jetzt, die wir hier miteinander hören werden. Es geht im ersten Teil, den wir jetzt miteinander betrachten werden, um die Frage, was sollen wir eigentlich tun, wenn Hass, Wut, Trauer und Rachegefühle in uns aufsteigen. Ich möchte mit Ihnen zuerst vor meinen eigenen Überlegungen ein biblisches Beispiel anschauen. Und zwar ist es ein Beispiel, das Sie im 1. Samuel-Buch finden, Kapitel 18, Verse 6 bis 12. Mir scheint, dass dieser Text ein wunderbares Beispiel ist für das, was wir jetzt miteinander anschauen wollen. Es heißt da Folgendes. Als sie nach Davids Sieg über den Philister heimkehrten, zogen die Frauen aus allen Städten Israels König Saul singend und tanzend mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln entgegen. Die Frauen spielten und riefen voller Freude, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Saul wurde darüber sehr zornig. Das Lied missfiel ihm und er sagte, David, geben Sie 10.000, mir aber geben Sie nur 1.000. Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Von diesem Tag an war Saul gegen David voller Argwohn. Am folgenden Tag kam über Saul wieder ein böser Gottesgeist, so dass er in seinem Haus in Raserei geriet. David aber spielte wie jeden Tag und Saul hatte den Speer in der Hand. Saul dachte, ich will David an die Wand spießen und schleuderte den Speer, aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der Herr mit David war, Saul aber verlassen hatte. Soweit also dieser Text aus dem 1. Samuel-Buch. Ich glaube, dieser Text zeigt etwas ganz Typisches, was passieren kann, wenn wir aus Zorn, hier jetzt also einmal das Beispiel des Zornes, in eine Stimmung geraten, in der wir uns selber nicht mehr kontrollieren können. Zuerst wird Saul zornig. Er äußert Missfallen über das Lied und er wird neidisch. Diese zwei Dinge, diese drei Dinge, wenn Sie so wollen, mit dem Argwohn zusammen sind die Platzbereiter für den bösen Geist, der über ihn kommt, der ihn in Raserei bringt und der eigentlich ihn dazu bringt, dann, dass er seinen Freund aufspießen will. Mit bösen Gedanken denkt er sich, ich will ihn an die Wand spießen. David natürlich weicht ihm aus und am Schluss, was bleibt ihm? Er begann sich zu fürchten. Es bleibt ihm die Furcht. Also ein schreckliches Gefühl, das in ihm zurückbleibt. Ich glaube, die Entwicklung dieser kurzen Geschichte ist ziemlich typisch für etwas, gegen das wir uns unbedingt wehren sollten. Nun, was ist es denn, gegen was wir uns wehren sollen? Es gibt Momente, in denen wir einfach, ohne es zu wollen, einem Überkommen von Gefühlen ausgesetzt sind. Es sind zerstörerische Affekte, Affekte negativer Art, wie etwa der Zorn, die Leidenschaften, ein spontanes Überwältigtwerden von negativen Gedanken. Der Bibel heißt es dort, Text, den wir gehört haben, ein böser Gottesgeist. Es ist gemeint wahrscheinlich etwas Dämonisches vielleicht. Nun, natürlich kann beispielsweise ein heiliger Zorn etwas Gutes sein, etwa wenn wir uns gegen Unrecht wehren und als Ansporn dazu, dagegen zu kämpfen, zornig werden. Das ist gut. Hingegen ein zerstörerischer Zorn, der Ärger in uns bewirkt, der macht krank. Nun, es kann auch Hass sein, manchmal ganz schlimm, mit einem unersättlichen Zerstörungswillen, mit Kränkungen und Verletzungen, mit denen man manchmal reagiert. Neid oder blinde Zerstörungswut, Rachegefühle, also wenn der oder die nicht, dann, oder Wutausbrüche. Es kann auch eine stille, aber unbegründete Trauer sein über einen verletzten Stolz in mir. Das ist etwas anderes als die Depression, kann aber vielleicht sogar eine Vorstufe dafür sein, wenn ich nicht wirklich da reinen Tisch machen kann. Es können alte Familien- oder Nachbarszwiste sein, die mich immer wieder belasten. Es können auch andere, manchmal im Egoismus gründende negative Leidenschaften sein. Nun, Sie kennen vielleicht die etwas humorvolle Definition von Leidenschaften, die aber sehr wahr ist. Leidenschaften sind Leiden, die Leiden schaffen. Ich glaube, ganz falsch ist das nicht. Beispielsweise der Stolz, der Streit, die Besserwisserei, Nörgelei, Kritiksucht, Zank, Zänkerei, üble Nachrede und Bosheit. weiß man gar nicht richtig, woher diese Dinge kommen in mir. Sie kommen einfach plötzlich. Es kann auch der Neid sein, der Geiz, die Völlerei und so weiter, die üblichen Laster. Warum sage ich Ihnen das? Weil eben mögliche negative Folgen Folgendes sein kann. Es kann eine Störung des körperlichen und seelischen Gleichgewichts daraus folgen. Eine Unausgeglichenheit meiner Persönlichkeit. Es kann sogar zu physischer Krankheit und psychischer Krankheit kommen. Zu Depressionen, zu angestauten Aggressionen, die dann plötzlich unkontrolliert frei werden. Es kann auch eine Art Ärgerlichkeit, ein Ärger als Grundstimmung in mir Platz nehmen, der mich mit der Zeit bitter macht. Bittere Menschen sind etwas ganz, ganz Schwieriges für die Mitmenschen. Und schließlich ist es nicht auch so, dass das Ganze manchmal in eine ganz tiefe Unzufriedenheit führen kann. So viel einmal zu diesen Hass- und Wutgefühlen, gegen die wir uns wehren sollen. Nun, die Frage ist, wie können wir uns dagegen wehren? Ich möchte Ihnen drei Techniken und drei Hilfsmittel mitgeben, mit denen man sich wehren kann dagegen. Und ich sage es Ihnen gleich schon, es ist nicht das Allereinfachste. Es braucht eine bewusste Anstrengung auch dazu. Aber wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, geht es relativ leicht. Also, eine erste Technik ist eine Technik, die aus der alten Mönchstradition kommt. Es ist die sogenannte Einrede. Die Einrede ist ein altes Hilfsmittel, wie gesagt, der Mönche gegen schlechte Gedanken und Haltungen, gegen das Überwältigtwerden von Leidenschaften. Das geht so, dass wenn sich ein übler Gedanke oder auch eine Leidenschaft zeigt, man mit sich selber innerlich dagegen redet. Man hält eben eine Einrede im Sinne einer gerichtlichen Einsprache, eines Einwandes und nicht nur unbedingt im Sinne von Einbildung. Hilfreich kann da ein Satz sein, ein Gedanke, den man sich bei Bedarf vorsagt, um dumme Gedanken zu vertreiben. Es ist möglich, beispielsweise einen Bibelspruch zu nehmen oder ein gutes Wort, das mir hilft, eben schlechte Ideen zu vertreiben. Ich kann Ihnen mein persönliches Wort, das ich mir immer wieder sage, wenn ich merke, jetzt denkst du da etwas Krummes oder es ist nicht so gut, was du denkst, dann nehme ich mir den letzten Satz des Niels Stensen, der von seinem Totenbett überliefert ist, den ich ein wunderbares Medikament finde, als ein Medikament empfinde. Jesus sei mir Jesus. Das ist für mich persönlich ein Satz, der mir hilft. Das muss nicht Ihr Satz sein. Sie können sich selbstverständlich einen anderen Satz oder einen anderen Bibelspruch aussuchen. Übrigens, diese Methode wird nicht nur bis heute in der Spiritualität verwendet, sondern die positive Wirkung von solchen Formeln, die man sich vorsagt, die kennt auch das autogene Training. Beispielsweise Sportler, die sich vor einer ganz großen Herausforderung befinden, beruhigen sich und bringen sich in eine Ruhe und in eine innere positive Haltung, indem sie beispielsweise sich solche Sätze vorsagen. Und ich sage mir auch, warum soll das, was bei Leistungssportlern sehr gut funktioniert, nicht auch bei jedem von uns funktionieren können. Dies ist ein erstes Mittel. Ein zweites Mittel könnte man Folgendes sagen, von dem könnte man Folgendes sagen. Die Tugenden bekämpfen die Laster. Das heißt, die Laster, die wir in uns eben vorfinden manchmal, das heißt nicht, dass wir lasterhafte Menschen sind, aber die Neigung dazu, die kann man so bekämpfen, indem man ganz bewusst dagegen eine Tugend hält. Ich mache Ihnen die Beispiele. Die Laster, die wir kennen, sind beispielsweise der Stolz, der Zorn, wie gesagt vorhin im negativen, zerstörerischen Sinn, dass uns ein Zorn beispielsweise eben bitter und unverdaulich für andere Menschen macht, der Neid, die übertriebene Traurigkeit, so eine Art Selbstmitleid, Völlerei im Sinne der Fresssucht, überbordende Sinnlichkeit, die Faulheit, wenn jemand zum Beispiel immer so für sich sagt, ja, ich mag nicht, ich will nicht, oh, das kann eine sehr große Versuchung sein. Nun, was können wir dagegen halten? Wir können dagegen die Tugend halten. Die Tugenden sind, das sind die drei theologischen, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Dann die vier Kardinaltugenden, die Tapferkeit oder der Mut. Dann die Gerechtigkeit als zweite, die Klugheit als dritte und das Maßhalten oder die Mäßigung als vierte der Kardinaltugenden. Beispielsweise gegenüber der Faulheit kann man sich sagen, so, sei jetzt tapfer, auch wenn ich jetzt ein bisschen müde bin, jetzt hältst du das noch durch. Also wirklich mit sich selber auch ein bisschen ins Gespräch kommen und einem vor der Versuchung zum Loslassen einfach auch wieder sagen, du, sei jetzt zum Beispiel tapfer oder hab Mut und mit Gottes Hilfe wird dir das schon gelingen, wenn man beispielsweise eben entmutigt ist. Dies also mal zwei Beispiele und ein drittes Beispiel ist ein sehr, oder eine dritte Technik, Entschuldigung, ist eine sehr einfache Technik. Statt dass man seine Wut oder seine Rachegefühle an Menschen ablässt und bevor man fähig ist, die Technik der Einrede und der Tugend zu üben, muss man manchmal einfach etwas abreagieren. Im Gespräch, im seelsorgerlichen Gespräch mit Menschen habe ich gemerkt, dass viele körperliche Dinge dann Menschen helfen, wenn jemand einen großen Streit hat, dass er sich beispielsweise dann auf das Velo, auf das Fahrrad schwingt und dann ein paar Kilometer abstrampelt und damit auch persönlich, physisch und psychisch wieder ruhig wird. Oder jemand, der seinen Rucksack packt und ein paar Kilometer in die Berge wandern geht. Oder auch beispielsweise, Sie kennen das berühmte Beispiel, dass man Holzhacken geht oder irgendetwas Physisches tut, um Menschen nicht zu verletzen, wenn in einem eine große Wut angestaut ist. Das sind so drei Techniken, die uns helfen können, eben solche unkontrollierte Wut- und Rachegefühle oder eben auch Bitterkeit zu überwinden und diese in Richtung einer möglichen Versöhnung zu öffnen. Das wäre das Erste, was ich Ihnen sagen wollte, einmal zu dem, was in uns halt ab und zu vorkommt und was es zu überwinden gibt, eben Hass, Wut, Trauer und Rachegefühle. Wir fahren nach einem Moment Musik dann weiter mit den biblischen Grundlagen zur Versöhnung und dem Beispiel Jesu.
Sie hören unsere Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ohne Vergebung und Versöhnung sind wir Menschen unseren negativen Gefühlen und Gedanken ausgeliefert. Unzufriedenheit, Depressionen oder sogar körperliche Beschwerden sind dann die Folge. Deshalb lädt uns heute Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann zur bewussten Umkehr und zur Selbstkontrolle ein. Im zweiten Teil seiner Ausführungen hören wir jetzt, wie Vergebung und Versöhnung gelingen können.
Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es geht in diesem zweiten Teil um die biblischen Grundlagen zur Versöhnung, zum Vergeben können und das Beispiel, das Jesus uns selber vorgelebt hat. Ich möchte Ihnen zu diesem Teil einige biblische Texte mitgeben, die wir kurz miteinander anschauen werden, lesen und anschauen werden. Ein erster Text, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist ein Text zum Thema der Umkehr. Umkehr ist absolut notwendig, um Versöhnung und Vergebung zu erfahren und anderen gegenüber auszuüben. Es geht hier um einen Text bei Matthäus, Matthäusevangelium, Kapitel 4, Verse 12 bis 17. Ich Ich lese Ihnen drei davon vor, von diesen Versen. Da heißt es: Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Sie merken schon, also soweit der Text aus dem Matthäusevangelium, Sie merken schon, Matthäus Kapitel 4 ist ziemlich am Anfang. Man könnte fast sagen, am Anfang liegt die Umkehr. Das stimmt auch für die Versöhnung, das stimmt auch für die Vergebung. Ohne Umkehr gibt es keinen Neuanfang. Und ich denke, gerade in der Fastenzeit ist es enorm wichtig, neu anzufangen, für sich selber umzukehren. Übrigens, das Wort sich bekehren oder umkehren heißt auf Griechisch, wie es im Neuen Testament gebraucht wird, metanoein. Das heißt wortwörtlich übersetzt umdenken, also auf eine neue Art und Weise zu denken. Also der Beginn eines Versöhnungsprozesses könnte sein, dass ich anfange umzudenken oder von einer neuen Seite die ganze Sache anzusehen. Das ist so ein erstes Element, biblisches Element, das im Matthäusevangelium uns vorgeschlagen wird zum Thema der Versöhnung. Ein zweites Element, das ich Ihnen mitgeben möchte, das ist folgende Frage. Gibt es eigentlich eine ererbte Schuld, die Menschen in zweiter oder dritter Generation unschuldig ausbaden müssen? Die Angst, die viele Menschen haben, ja, ich weiß gar nichts, was so in meiner Familie passiert ist, oh, muss ich dafür wohl büßen? Gibt es einen rächenden Gott, der im Hintergrund irgendwo seine Peitsche zückt für etwas, was ich mir gar nicht bewusst bin? Nun, auch dazu gibt es einen sehr schönen Text im Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 13, und zwar die Verse 1 bis 9. Ich möchte diese Verse Ihnen vorlesen. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist und alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Soweit also der Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich glaube, dieser Text ist sehr eindrücklich und ich glaube, ein sehr wichtiges Element auch. In einem Paralleltext bei den anderen Evangelisten, da fragen die Jünger Jesus sogar explizit danach: Ja, Herr, sind denn die schuldig gewesen, dass denen so etwas passiert ist? Und Jesus warnt sie ganz explizit, wie hier auch in diesem Text, davor, sich selber über andere zu erheben und meinen, ja, ja, das sind ja alles Sünder, also das geht mich ja eigentlich nichts an. Ich glaube, was Christus hier sagt, das hat damit nichts zu tun. Überlasst Gott das Richten und das Urteilen. Alle Menschen sind sündig und alle brauchen Umkehr. Und sei ja nicht überheblich gegenüber anderen Menschen. Auch du brauchst Umkehr. Du brauchst ein neues Denken. Und mit diesem neuen Denken, diesem Umdenken, kann Gott seine Heilsgeschichte, kann Vergebung und Verzeihung in dir beginnen. Dies also ein zweites Element. Ein drittes Element, die Frage, ja, das ist ja nett, Versöhnung und Vergebung. Aber irgendwann hat man mal genug, wenn mich jemand immer wieder drangsaliert. Kann ich überhaupt noch vergeben? Die Frage nach dem, wie oft muss ich denn eigentlich vergeben? Auch hier wieder ein ganz schöner Text dazu. Nur zwei Verse, auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 3 bis 4, da heißt es: Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Ich glaube, das ist eine schwierige Sache, etwas, was uns immer wieder herausfordert, immer wieder verzeihen können. Wer nicht verzeihen kann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dem oder der gelingt, wirklich Versöhnung zu erleben. Verzeihen hat sicher auch etwas mit loslassen können. Wenn ein Mensch siebenmal am Tag zu mir kommt und bittet um Verzeihung, ich glaube, es ist nicht einfach, aber wir müssen es probieren. Immer wieder vergeben. Ein weiterer Text, ein vierter Text, vergibt Gott eigentlich auch offensichtliche Fehler. Also Fehler, die wir beispielsweise gegen Gesetze, auch menschliche oder religiöse Gesetze begehen, können die vergeben werden. Ich glaube, ein wunderbares Beispiel dazu, ein Text aus dem Johannesevangelium, findet sich im 8. Kapitel in der berühmten Geschichte der Ehebrecherin. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Sie kennen die Geschichte sicher, möchte Ihnen aber doch ein bisschen daraus vorlesen. Jesus ging zum Ölberg. Frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb in die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus aber blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Soweit der Text aus dem Johannesevangelium. Nun, ich glaube, das ist ein Schlüsseltext für das Verständnis, wie Verzeihung, wie auch die Großherzigkeit und Barmherzigkeit Gottes funktioniert. Gott verzeiht auch Fehler gegenüber menschlichen und religiösen Gesetzen. Wenn wir hier das Beispiel Jesu als das Beispiel Gottes nehmen wollen. Gottes Barmherzigkeit in Christus ist unbegrenzt. Es gibt aber einen kleinen Satz am Schluss: Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Er schließt auch wieder diesen Aufruf zur Umkehr, zum Neubeginn, zum Nicht-mehr-Sündigen ein. Es ist also so etwas wie eine Bedingung, dass wir Versöhnung und Vergebung empfangen können. Also dieses Umkehren wiederum. Und ein letztes Beispiel noch. Es geht hier wirklich um die Barmherzigkeit Gottes, so wie Gott mit uns ist. Dieses Beispiel finden Sie im Matthäusevangelium, Kapitel 18, 23 bis 35. Ich werde Ihnen ein paar ausgewählte Ausschnitte vorlesen. Jesus sagte, mit dem Himmelreich ist es deswegen wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Wenn man diesen Text, soweit also der biblische Text einmal in einem Abschnitt, wenn man den unterteilen will, so ist in diesem 18. Kapitel dieser erste Teil einmal ein Gespräch zwischen dem Diener und dem König. Der König steht hier als Figur für Gott und der Diener für den Menschen, der Gott um sein Erbarmen bittet. Und Gott schenkt ihm die ganze Schuld. Wer weiß, wie viel das 10.000 Talente waren, dann muss man schon sagen, hier erlässt Gott diesem Menschen eine unendliche Sache. Man weiß, dass die Jahreseinkünfte von Herodes dem Großen, also einem König in der Zeit Jesu, 900 Talente betrugen, also ein Königsgehalt. Und dieser Diener schuldet 10.000 Talente, können Sie sich einmal vorstellen, was für eine Schuld dem erlassen wurde. Nun, die Geschichte geht weiter. Folgendermaßen, es heißt da, als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm nur 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl mir, was du schuldig bist. Da fiel auch der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Also ein richtig unbarmherziger Kerl, das war der Text, der zweite Abschnitt dieses Textes, ein unbarmherziger Kerl, der selber Barmherzigkeit erfahren hat und nun sich über den anderen zum Meister macht. Die Geschichte endet mit folgenden Versen. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten alles, was geschehen war. Da ließ der Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Soweit der Text. Nun, es geht wirklich darum, dass wir selber barmherzig sein können. Sonst fällt die Schuld selber auf uns zurück und Vergebung und Versöhnung wird nicht möglich. Es geht darum, wirklich barmherzig und großzügig zu sein und dann öffnen sich für uns die Tore des Vergebenkönnens und der Versöhnung. Dazu gleich weiter im dritten Teil nach ein bisschen Musik.
Hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol sprechen wir heute mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz über Vergebung und Versöhnung als Lebensnotwendigkeit. Um die Kunst des Vergebens im Alltag geht es jetzt im dritten Teil der Gedanken von Pfarrer Rickenmann.
Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es geht um die Kunst des Vergebenkönnens im Alltag. Es ist wirklich eine Kunst, es nicht immer einfach loszulassen. Wir können uns auch mal fragen, warum ist denn eigentlich Vergebung und Versöhnung so wichtig? Eben eine Lebensnotwendigkeit. Ich glaube, es gibt eine ganz schlichte Antwort darauf. Wer nämlich nicht belastet ist mit Konflikten, mit Dingen, die uns belasten, ist schlicht ein freier und glücklicher Mensch. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das Freisein und das Glücklichsein, also Freisein meine ich von Belastungen, doch ein großes Ziel, um wirklich unbelastet und unbeschwert durchs Leben gehen zu können. Ich möchte Ihnen zuerst zwei Gedanken von Paulus mitgeben für den Alltag. Es klingt zuerst zwar ein bisschen theoretisch, typisch Paulus, theologisch, aber Sie merken gleich, dass das etwas sehr Praktisches ist. Ich zitiere dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Da heißt es: Wenn also jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Aber all das kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der uns durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Dieser Aufruf von Paulus, also soweit dieser Text, lasst uns mit Gott versöhnen, hat mich die Frage stellen lassen, was bedeutet denn eigentlich überhaupt Versöhnung? Und ist Versöhnung nicht einfach dasselbe wie Vergebung? Ich glaube nicht. Wir kommen gleich dazu, auf eine Antwort. Einen zweiten Gedanken, den ich Ihnen über Paulus mitgeben möchte, stammt aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 1, 5, 13 und 14. Und zwar geht es da um die Freiheit. Paulus sagt da, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Freiheit, soweit wie gesagt der Text von Paulus, die Freiheit ist also ein eigentliches Stück unserer christlichen Berufung. Nun machen wir aber in unserem Leben halt schon die Erfahrung, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die der Freiheit entgegenstehen. Schuldig werden an mir selbst, vor Gott, und das Versagen, die Süchte, zerstörerische Triebleben, Egoismen und so weiter. Die Bibel benennt diese Erfahrung mit dem Wort der Sünde. Es ist das, was uns vom Glück und der Freiheit wegführen will. Nun, es muss eine Möglichkeit geben, aus dieser Falle herauszukommen. Und es ist hier Gottes Hilfe und seine Güte, sein Erbarmen, die uns den Weg zeigen. Ich glaube, das Gleichnis vom barmherzigen Vater, das Sie ja sicher kennen und das ich hier nicht ganz vorlesen möchte, dieses Gleichnis ist ein ganz zentrales Gleichnis des christlichen Vergebenkönnens und des Sich-Versöhnens. Sie kennen die Geschichte, diejenigen, die im Sonntagsgottesdienst waren, am vergangenen Sonntag, haben das Evangelium gehört. Es ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Verse 11 und folgende. Der jüngere Sohn eines Vaters, der zwei Söhne hat, der bittet um seinen Erbteil, er bekommt ihn, verschleudert dann in einem fernen Land sein Vermögen mit einem zügellosen Leben, kehrt um und geht in sich und kehrt dann zum Vater zurück und sagt ihm: Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und wie der Vater nun reagiert, von dem Jesus ja eben sagt, dass es eigentlich ein Bild ist, dieser Vater, für Gott, wie Gott reagiert gegenüber unseren Verfehlungen, das ist jetzt sehr interessant für uns. Er sagt, er sieht ihn nämlich zurückkommen und da heißt es, der Vater sah ihn von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater und der Sohn sagt dann, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt ein Mastkalb her, schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Dieses ganz wichtige Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wie gesagt, endet also ganz mit einem Happy End. Ich glaube, diese Geschichte kann uns erklären, was Versöhnung denn eigentlich wirklich ist. Versöhnung hat nicht nur mit Vergebung zu tun, sondern etwas mit dem, was der Vater am Schluss sagt. Was sagt er? Er sagt, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Lassen Sie mich etwas kurz dazu sagen. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Sie alle haben sicher in Ihrem Leben das auch schon erlebt. Beziehungen, die zerbrechen, Menschen, die füreinander oder einander verloren gehen, Trauer über zerbrochene Beziehungen. Und Versöhnung heißt doch da, wenn auf die eine oder andere Art, manchmal auch auf wunderbare Weise, eine Beziehung wieder neu entstehen kann. Es gibt sehr bewegende Beispiele, beispielsweise wenn Jugendfreunde sich nach vielen, vielen Jahren im hohen Alter wiederfinden und beispielsweise so alte Freundschaften wieder aufleben. Dies nur ein Beispiel. Es heißt da auch, er war tot, so sagt es der Vater, und nun lebt er wieder. Also mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Wer ganz aus dem Leben verschwunden ist, aus meinem Leben verschwunden ist, der ist gleichsam tot, in einem übertragenen Sinne. Er existiert einfach nicht mehr für mein Leben. Es heißt im Evangelium, er ging in ein fernes Land, wenn Sie es nachlesen wollen. Also er geht weg, er hat seine Brücken abgebrochen. Nun, der verlorene Sohn stirbt ein Stück weit für seine Familie. Auch dieser brutale Satz am Anfang, wenn Sie es nachlesen, zahl mir mein Erbe aus, sagt, ich will gehen. Wer zurückkommt, wird wieder lebendig in diesem Sinn. Aber für Versöhnung. Er versöhnt sich also mit seiner Familie hier im Evangelium. Aber es gibt auch noch einen tieferen Sinn für die Versöhnung. Es ist die Versöhnung in Gott und mit Gott, weil die Auferstehung von Jesus den leiblichen Tod des Menschen als nicht endgültig entlarvt hat. Und Gott dem Menschen also ein ewiges und höheres Leben zurückschenkt. Wer für Gott und in Gott lebt, ist versöhnt mit sich, mit den Mitmenschen und Gott. Also er ist sozusagen wiedergefunden und lebendig und im allertiefsten Sinne eben auch lebendig geworden, weil der leibliche Tod nicht das letzte Wort hat über diesen Menschen. Nun, wie können wir uns versöhnen? Ich denke, etwas vom Kostbarsten, eben ein bisschen die Krönung, ist das, wenn wir uns vor Gott versöhnen. Und das Beichtgespräch ist im Grunde genommen genau das, was der verlorene Sohn erlebt, indem er in sich geht und sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich mache mich zu einem deiner Tagelöhner, dann kann ich wenigstens bei dir sein. Er hat Hunger ja auch im fremden Land, weil es nichts zu essen gibt. Und so kommt er zum Vater zurück und bekommt dort auch wieder zu essen. Also ist für ihn gesorgt. Versöhnung vor Gott, sich versöhnen auch im Sakrament, heißt sozusagen wieder zurückzufinden, wieder gefunden werden, zurückkehren zu Gott. versöhnt sein, auch in einem ganz tiefen Sinne. Nun, es gibt auch Situationen, in denen es nicht unbedingt nötig ist, direkt ein Beichtgespräch zu führen, also das Sakrament der Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Es kann auch eine Gnade des befreienden Gespräches geben. Manchmal reicht ein gutes Gespräch, um wieder reine Luft zu machen nach einem Konflikt. Ich möchte Ihnen da ein paar Tipps geben. Schlafen Sie einfach mal über einen solchen Konflikt und sprechen Sie nicht im Affekt. Bitten Sie um Gottes Hilfe und Geist für ein solches Gespräch. Haben Sie mit sich selber Geduld und auch mit dem Partner. Und schauen Sie ihn oder sie, mit dem Sie im Konflikt liegen, mit Wohlwollen und Güte an. Auch sich selber. Aber seien Sie durchaus auch kritisch mit sich selber und fragen Sie sich, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht? Und versetzen Sie sich in die Haut des anderen. Ich glaube, dann gelingt es, ähnlich wie der gute Vater im Beispiel von vorher, zu handeln. Nun ein letztes noch, sich zu versöhnen im Sakrament der Buße, in einem befreienden Gespräch und warum nicht auch in einem befreienden Gebet. Es gibt beklemmende Situationen, in denen es gut ist, bevor man überhaupt über einen Konflikt spricht, beichtet oder sonst etwas tut, zu beten, um Klarheit, um Einsicht, um Gerechtigkeit und was halt im einzelnen Fall dann notwendig ist. Das kann außerordentlich befreiend wirken, bei inneren Blockaden, Hemmungen und anderen Schwierigkeiten. Und so kann man dann zu einer Versöhnung gelangen. Ich möchte Sie zum Schluss an das erinnern, was Paulus uns rät: Betet ohne Unterlass. Und ich denke, wir dürfen Gott auch ohne Unterlass bitten, dass er uns die Kraft zur Versöhnung und dem Verzeihen schenkt. Das wünsche ich uns allen in dieser Fastenzeit.
Dankeschön, Herr Pfarrer Rickenmann. Mit Pfarrer Dr. Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz gehen wir heute bei Radio Horeb und bei Radio Maria einen geistlichen Weg zu Vergebung und Versöhnung. Zuerst müssen wir verstehen, warum und in welchen Situationen uns Gefühle wie Hass und Neid überkommen. Dann können wir unsere negativen Emotionen und die schlechten Gedanken bewusst unter Kontrolle bringen. Die Bibel und vor allem auch die Worte Jesu im Neuen Testament sind für uns ein Ansporn zu vergeben und uns auch selbst vergeben zu lassen. Hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria sind wir mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus der Schweiz im Gespräch über Vergebung und Versöhnung. Und ich darf jetzt zunächst Frau Langeneder auf Sendung begrüßen. Frau Langeneder, bitte.
Ja, Leonie Langeneder.
Ja, grüße Gott.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für Ihre wunderbaren Gedanken zur Vergebung und Versöhnung. Mit ganz viel Wut im Herzen habe ich Ihre Sendung gehört und eigentlich bin ich schon ein bisschen beruhigt ob der großartigen Gedanken, ich könnte einiges mir anziehen. Ich kann allerdings nicht mit Rucksack gehen und auch nicht mit dem Rad mehr fahren, denn ich bin 82. Jetzt sage ich Ihnen mal mein Problem, das kann ich äußern, weil ich sicher bin, dass diese Nachbarin, um die es geht, das nicht Radio Horeb hört.
Ja.
Ich habe eine Nachbarin, die lange meinen Schlüssel gehabt hat und mich schon, also es stimmt wirklich, schon vor 10 Jahren beklaut hat. Ich habe das erst nach und nach gesehen. Sie ist ganz freundlich, umarmt mich, gibt Küsschen, ist nervlich auch. Sehr schlecht dran, hilft mir manchmal. Und ganz neuerlich habe ich, gleich weine ich, ist der Ring meiner Mutter weg und der Ring meiner Schwester. Ob die beide oder jedenfalls der meiner Schwester einen sehr hohen Wert hatten. Wobei es mir noch gar nicht mal um diesen Wert geht. Es ist dieses, und es nagt in meinem Herzen. Es ist, und ich begegne ihr ständig.
Darf ich Sie etwas mal fragen?
Ja.
Also sind Sie ganz sicher, dass die weg sind, diese Ringe?
Ja, ziemlich. Also ob sie sie genommen hat, weiß ich nicht. Aber
okay.
Ich kann als Beispiel sagen, ich habe eine Degeneration der Makula und hatte mir ein neues Auto gekauft, kann das nicht mehr fahren. Da hat sie mich erst in diesem neuen Auto gefahren, ist eine gute Fahrerin, und hat zwei Steppjacken, die von mir sind, also ich habe neben meinen Steppjacken gesessen. Oder ich habe zum Beispiel dreimal Wäsche gewaschen, weil ihre Waschmaschine kaputt war. Da habe ich zum Teil meine eigene Wäsche gewaschen.
Ach du lieber Himmel, ja. Also ich würde Folgendes tun. Also ich kann Ihnen nicht ein Patentrezept geben, aber was ich vielleicht tun könnte oder was Sie vielleicht tun können, ist einfach, dass Sie wirklich sehr achtsam sind, wenn sie halt im Haus ist oder so, und vielleicht, dass sie ein bisschen Distanz halten, und was sie innerlich tun können, vielleicht dieser Frau auch vergeben, weil sie wissen, dass sie vielleicht eben auch krank ist, so wie sie das geschildert haben, und vielleicht ergibt sich sogar einmal ein gutes Gespräch, wenn sie vielleicht einmal Kaffee trinken oder so zusammen, dass sie vielleicht sogar mal ansprechen können und sagen, du, wieso ist jetzt das eigentlich so? Und aber das müssen sie selber spüren, ob das möglich ist, ein solches Gespräch.
Frau Langeneder, danke für Ihren Anruf.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Alles Gute.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich gelingt Ihnen.
Also am meisten hat mir geholfen, dieses, was sie gesagt hat, ist, dass wenn man versöhnt, dass es vielleicht auch eine Tugend ist, weil man selber schuldig genug vor Gott geworden ist und vielleicht damit etwas gut machen kann. Ich werde es versuchen, mich darin zu üben.
Probieren Sie es. Gott behüte Sie.
Dankeschön. Ja, Herr Pfarrer Rickenmann, es rufen noch ganz, ganz viele Hörer an, die wir leider nicht mehr auf Sendung nehmen können. Wir schließen aber alle Anliegen fest in das Gebet ein. Und wenn Sie noch den Rat eines Priesters ganz persönlich brauchen, dann melden Sie sich doch einfach samstags in unserer Seelsorgesprechstunde. Dort können Sie gerade Fragen zu Streit in Familie und Nachbarschaft auch einbringen. Immer um 15.15 Uhr am Samstag haben Sie Gelegenheit, bei uns mit einem Seelsorger ausführlich über Ihre Probleme zu sprechen. Herr Pfarrer Rickenmann, ich bedanke mich erstmal für Ihren schönen Vortrag und für die vielen hilfreichen Gedanken aus der Bibel, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Und wir bitten Sie jetzt zum Schluss der Sendung noch um das Gebet und den Segen.
Ja, wir wollen Gott bitten, dass er uns immer wieder die Kraft gibt, zu uns selber zu versöhnen mit Gott, uns zu versöhnen mit anderen Menschen und vergeben zu können, loslassen zu können, umkehren zu können. Das kostet uns etwas, und dazu bitten wir um den Geist Gottes. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen, die Blindheit unserer Augen und die Dunkelheit mancher unserer Gedanken. Sei in uns und um uns, auch mit den Menschen, mit denen wir manchmal im Streit liegen. Versöhne uns mit dir, mit ihnen. Es gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön und auf Wiederhören, Herr Pfarrer Rickenmann.
Auf Wiederhören.
Mein Name ist Monika Bargett. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörer, dass Sie in der Sendung Spiritualität mit dabei waren, und wünsche Ihnen viel Freude im weiteren Programm.